Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind die Bündner Themen. Abfalltourismus in Graubünden. Der Abfall aus der Schusselva wird bald wieder im Kanton verbrennt. Hexenjagd in Graubünden. Ein historischer Roman erzählt die Geschichte von einer angeblichen Hexe. Und so etwas wie eine Sesamstrasse, aber für Erwachsene. Das Musical Avenue Q in St. Gallen. Das Wetter morgen, es ist meistens bewölkt zwischen Touren Schneiz. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Der Abfall, den Herr und Frau Bündner produzieren, geht komische Wege. Da landet ein Abfallsack aus dem Münstertal, ihr Verbrennungsanlage im zürcherischen Horga. Abfall aus dem Engadin und der Surselva geht in den Ofen im glarnerischen Niederurne. Dafür wird Söttingen aus Süddeutschland in Trimis verbrennt. Ökologisch macht das natürlich keinen Sinn, aber in 2 Jahren sollte mindestens einmal der Kehricht aus der Surselva in Trimis verbrannt werden. Darüber freut man sich im Bündner Oberland aber nicht besonders. Roland Wermelinger.
Der Bündner Abfalltourismus ist entstanden, weil die Kehrichtverbrennungsanlage zu Trimis Ende 90er Jahre noch nicht parat war, um den ganzen Bündner Abfall aufzunehmen. Also hat man im Engadin und im Bündner Oberland Verträge mit der Verbrennungsanlage im glarnerischen Niederurne abgeschlossen. Im Fall der Engadiner sogar einen extra langfristigen bis ins Jahr 2020. Der Vertrag vom Regionalverband Surselva mit der KVA Niederurne läuft aber in knapp 2 Jahren aus. Und die Bündner Abfallpolitik hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen bewegt. Jetzt steht im Umweltschutzgesetz nämlich verbindlich drin, dass Bündner Abfall in Graubünden muss verbrennt werden. Für den Leiter vom Kantonalen Amt für Natur und Umwelt, der Remo Fehr, ist es darum keine Frage, wo der Surselva Abfall bald verbrennt wird.
Das ist ganz klar so, dass dann die Verträge ablaufen zwischen Surselva und KVA Niederurne und dass die noch auf Trimis gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was muss sein.
Zu Trimis beim Abfallverband GEWAG freut man sich auf den Oberländer Abfall. Seit es die lang umkämpft 2. Ofenlinie gibt, hat man auch genug Platz dafür. Der GEWAG-Präsident Hans Geisseler.
Wir haben die Kapazität jetzt und wir nehmen den Oberländer ausgehörig selbstverständlich sehr gerne zu uns.
Nichts von solcher Vorfreude spürt man in der Surselva selber. Der Duri Blumenthal ist Geschäftsführer vom Regionalverband Surselva und voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit Niederurne. Und vor allem über die günstigen Preise, die man dort zahlt. Deutlich weniger als zu Trimis.
Wenn jetzt die Preise noch so bleiben, wie sie sind, dann wird das Ganze für uns ein Stück teurer. Also wenn man jetzt über den Daumen gerechnet, macht das etwa plus minus 500.000 aus pro Jahr, wo wir für den Kehricht mehr müssen zahlen. Und das belastet natürlich die Einwohner von der ganzen Region.
Das heisst nichts anderes, als dass die Sackgebühren im Oberland müssten teurer werden. Für den Regionalverband Surselva ist das eine blöde Situation. Man ist vor über 10 Jahren zu Trimis verschmäht worden, hat dann in Niederurne eine noch bessere Lösung für sich gefunden und wird jetzt politisch zum Vertragsabschluss mit Trimis verknurrt, was erst noch mehr Geld kostet. Der GEWAG-Präsident Hans Geisseler zeigt dann auch Verständnis für das Misstrauen aus dem Oberland. Gleichzeitig weist er auf die ökologische Verbesserung hin, wenn dank der kürzeren Wege künftig Tausende von Tonnen Abfall weniger hin und her geschoben werden müssen. Und er macht einen Schritt zu, auf Surselva und auch alle anderen, die heute schon den Abfall auf Trimis liefern. Die Preise sollen sinken.
Es geht auch immer um das Gleiche, fast wie daheim beim Familienvater. Es geht darum, um weniger Ausgaben zu machen und mehr einzunehmen. Wir haben unter anderem auch das Projekt, die Ofensanierung, zurückgestellt.
Zu Trimis verzichtet man also vorläufig auf eine geplante Sanierung und schwitzt sich so eine generelle Tarifsenkung raus. Und hofft jetzt, im Regionalverband Surselva den Wechsel von Niederurnen auf Trimis ein bisschen erträglicher zu machen.
KUR Tourismus überlegt sich, auf sein Touristeninformationsbüro am Bahnhof zu verzichten. Die Tourismusorganisation hat darum die Verträge auf den Oktober gekündigt. Der Standort sei zu teuer, heisst es bei KUR Tourismus. Jetzt will man einen neuen Vertrag aushandeln oder einen neuen Standort finden. KUR Tourismus muss sparen, weil die Stadt das Jahr 100.000 Franken weniger gibt. Der Gemeinde Silvaplana fehlt es an Feuerwehrleuten. Darum möchte die Gemeinde neu schon Männer und Frauen ab 18 Jahren verpflichten. Die Dienstpflicht hat bis jetzt mit 20 Jahren angefangen. Die Gemeindeversammlung stimmt darüber im März ab. Der Roger Deweck holt eine Romanin in die Generaldirektion für SRG. Die Ladina Heimgartner, bis jetzt Kulturchefin beim romanischen Radio und Fernsehen, wird Bereichsleiterin für Qualität und Märkte. Sie ist verantwortlich für Qualität, koordiniert spezielle Projekte und schaut für die Filmförderung. Die Ladina Heimgartner ist 31, sie ist in der Schule aufgewachsen, später hat sie an der Uni Freiburg studiert. Unschuldige Frauen und Männer, geächtet, gefoltert, verbrennt. Auch in Graubünden sind Menschen als Hexen und Hexerich verfolgt worden. Einer, der diese grausame Geschichte seit Jahren untersucht, ist der Historiker Hubert Giger. Vor 10 Jahren hat er das Standardwerk zu den Hexenprozess in Surselva geschrieben. Jetzt widmet er sich im Roman am gleichen Thema, mit dem Titel «La Stria da Dentervals», also «Die Hex von Dentervals». Es ist der erste historische Roman, auf Romanisch seit vielen Jahren. Zara Hauschild hat mit dem Hubert Giger darüber geredet.
Hubert Giger, Sie sind ein Hexerspezialist. Vor 10 Jahren haben Sie ein wissenschaftliches Werk mit dem Titel «Hexenwand und Hexenprozesse in der Surselva» geschrieben. Jetzt haben Sie einen Roman über eine Hexenverfolgung in der Surselva veröffentlicht. Warum interessieren Sie sich so fest für Hexen und für Hexerich?
Das hat ganz früher angefangen, etwa im Alter von 23 Jahren. Da habe ich ein Seminar an der Universität Zürich besucht mit dem Titel «Die Frau im Mittelalter». Und dort ist unter anderem auch Hexerei zur Sprache gekommen. Und dann hat man gesagt, dass es viele Leute wegen Hexerei verbrannt worden sind in Europa, unter anderem auch in der Schweiz. Und seitdem habe ich gewusst, das wäre ein spannendes Thema. Und das habe ich dann immer ein bisschen weiterverfolgt bis zur Abschlussarbeit über Hexenprozesse in der Surselva.
Ihr Roman, der jetzt erschienen ist, der heisst «La Stria da Dentervals». Er ist in ihrer Muttersprache auf Sursilvan erschienen und erzählt die Geschichte von einer alten Frau, von der Ronna Pincha, die um 1670 in der Surselva als Hex verfolgt worden ist. Können Sie die Geschichte kurz ein bisschen erzählen, warum ist Donna verfolgt worden?
Es geht darum, dass ein Friedhof, ein Grab auf einem Friedhof wird entweiht. Also jemand stiehlt Knochen von einem Kindergrab. Und die alte Frau war am Abend vorher auf dem Grab gewesen. Und dadurch geraten sie, ohne dass sie mit dem etwas zu tun hat, in Verdacht. Behörden können dann ermitteln. Es wird eine Inquisitionskommission eingesetzt, die den Fall untersuchen will. Und das, die Verdachtsmomente, die übertragen sich dann auch aufs Dorf. Die Leute können auch glauben, dass es wirklich eine Hex gibt, die irgendetwas mit dem zu tun hat. Und schnell fängt man dann mal an, von dieser Ordnung Pinte zu reden. Und so kommt sie langsam in der Mühle von der Justiz rein.
Am Schluss wird sie dann umgebracht.
Ja.
Wie viel an dieser Geschichte ist wahr? Wie viel ist Fiktion?
Ja, es ist, im Prinzip ist alles wahr. All die Verdachtsmomente, es geht um Verdächtigungen, all das ist wahr. Die Leute, die dort leben, das heisst vor allem Behörden, das habe ich so gelassen, wie es wirklich war.
Also Sie haben das recherchiert?
Ja, ich habe das wirklich recherchiert, aufgrund von Hexenprozessprotokoll. Und die Geschichte habe ich schon erfunden, aber das hätte ich können wirklich so zutragen, von wo auch immer, in Graubünden oder auch in Europa.
Ich habe im Buch zum Beispiel gelesen, von einem von diesen Behördenmitgliedern, das ist der Klau Meissen. Er war Altlandrichter und dann schreibt er im Roman einen Brief ans Bistum Chur und dort schreibt er, er wüsse, dass diese Frau keine Hex gewesen sei, aber er könne nichts dagegen machen. Das ist ja auch beispielhaft, wie es wahrscheinlich in vielen so Fällen, in so Prozessen passiert ist. Sie versuchen im Buch die Reaktionen der Leute, die Stimmung dieser Zeit zusammenzufassen. Sie machen die Zeit damals im 17. Jahrhundert sehr spürbar. Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie sich selber in diese Zeit hineingedacht?
Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe mich mit dem Thema ziemlich lang befasst, gross auseinandergesetzt und dann mit der Zeit kommt man rein. Aus diesen Protokollen findet man einiges aus, wie die Leute gelebt haben, vor allem in den sogenannten Zeugenaussagen in diesen Hexenprozessprotokollen. Die Zeugen erzählen einiges, wie sie leben, was sie machen und so. Und so ist es eigentlich von dem her noch leicht gewesen, sich hineinversetzen in dieser Zeit, wie das gewesen ist.
In Ihren Recherchen haben Sie auch herausgefunden, dass zum Beispiel allein im Jahr 1675 in Disentis 28 Menschen umgebracht worden sind, weil wir gesagt haben, sie seien Hexen oder Hexerich. Ähnlich zum Beispiel der Fall im Glarnerland von dieser Anna Göldi, die erst vor ein paar Jahren rehabilitiert worden ist. Auch dort hat man sich immer wieder die Frage gestellt, wie haben solche Grausamkeiten dermassen oft passieren können? Wer ist die Schuld? Sie haben jetzt hier sehr lange recherchiert. Haben Sie eine Antwort?
Ja, wenn man von Schuld redet, muss man wahrscheinlich sagen, dass es nicht so leicht ist. Es sind verschiedene Sachen, die zusammengespielt haben. Einerseits Druck von der Dorfbevölkerung, die eine Angst hatte, dass es Hexen gibt, dass es Leute gibt, die anderen Schaden zufügen können. Und dann haben sie Druck auf die Behörden ausgeübt, dass man etwas unternimmt gegen diese Leute. Und die Behörden selber haben natürlich zum Teil gerne mitgemacht, um ihre Machtposition zu festigen. Und oft hat es auch unter den geistlichen Leuten gegeben, die in den Predigten und so immer wieder gesagt haben, es gibt Leute, die Hexerei machen können und so. Das sind so die verschiedenen Sachen, die zusammengespielt haben. Und dann die allgemeine Situation von dieser Zeit, die in Theorie abgehandelt worden ist, auch in verschiedenen Büchern, wie der berühmte Hexenhammer. Also man hat daran geglaubt, dass es wirklich Leute gibt, die anderen Schaden zufügen können.
Und wenn Sie das Ganze jetzt auf die heutige Zeit ummünzen, was ist von dem heute noch geblieben? Oder gibt es solche Ängste auch heute noch zum Beispiel, Aberglauben und so weiter?
Ich glaube, dass es heute noch so Sachen gibt. Und vor allem, wenn man in Drittweltländer schaut, dort werden die Frauen, vor allem Frauen, immer noch als Hexen verfolgt. In Afrika, in Indonesien zum Beispiel und in Indien. Wenn man von Zahlen redet, muss man sagen, dass Hexenprozesse in Europa sind grob zwischen 1400 und 1800 gewesen. Und wenn man von den Drittweltländern redet, dann sind zwischen 1990 und heute mehr Frauen umgebracht worden wegen Hexereiverdacht als zwischen 1400 und 1800.
Sagt der Historiker und Journalist Hubert Giger. Zara Haschild hat mit ihm über sein Buch «La Striada d'Intervalls» geredet. Ob der historische Roman auf Deutsch rauskommt, ist noch offen. Die Sesamstrasse für Erwachsene, das gibt es am Samstag im Theater St. Gallen. Das Musical «Avenue Q» hat Premiere. Das erfolgreiche Broadway-Musical wird weltweit zum ersten Mal auf Deutsch gezeigt. Und übersetzt hat die Lieder der Roman Ricklin, der 40-jährige St. Galler, der schon mit dem Musical «Ewige Liebe» auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Karin Kobler war bei einer Probe mit dabei gewesen.
Das ist ein Zeichen für mich. Ich weiß nicht, wie das geht. Doch ich werde meine Bestimmung finden. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Doch ich werde die Bestimmung finden.
Vor der Haustür wartet das Leben. An der Avenue Q in New York. Puppen, so wie man sie aus der Sesamstrasse kennt, und Menschen wohnen dort Tür an Tür. Junge Leute auf der Suche nach dem Zweck vom Leben. Dabei geht es um Themen wie Rassismus, Homosexualität, Schadenfreude, die Liebe und Pornografie, wie die Frischbacher Kindergärtnerin Kate Monster gerade erfährt.
Endlich! Allein verantwortlich für die Kinder. Und natürlich werde ich Ihnen etwas Nützliches beibringen. Etwas Modernes. Etwas über das Internet. Das Internet, das ist sensationell.
Für Pornos.
Schräg ist es, das Musical. Schnell, frech, provozierend. Für den Roman Ricklin die Kombination schlechthin.
In dieser Spannung zwischen herzigen, süßen Kinderpuppen und einem schwarzen und zum Teil derben und zum Teil politisch inkorrekten Humor. In dieser Spannung ist ein Humor daheim, wo ich mich wahnsinnig amüsieren kann. Einfach.
Und darum hat er sich auch gern vor 3 Jahren zusammen mit dem Dominik Flaschke, dem Leiter vom Theater am Hechtplatz Zürich, dran gemacht, all die englischen Liedertexte vom Musical Avenue Q ins Deutsch zu übersetzen. Etwas, wo recht kompliziert und aufwendig war.
Wir haben dann sagen lassen von anderen Übersetzern, dass das Stück im Übersetzerkreis als unübersetzbar gelte. Und zwar darum, weil es unglaublich kabarettistisch ist, weil es schnelle Texte sind, weil es sehr pointerische Texte sind, weil es sehr viel mit Wortspiel ist, weil es einfach immer doppelte Bedeutung, Zweideutigkeit, etwas zwischen den Zielen, doppelter Boden, viel Ironie, und das ist ganz vieles hätte man nicht können direkt übersetzen, respektive würde direkt übersetzt überhaupt keinen Sinn noch geben. Und das hat, ja, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe gewesen, aber auch sehr aufreibende.
Oh, hallo Kate Monster!
Du machst mein Lied kaputt!
Oh, sorry, Trekkie wollte das nicht.
Na, kannst du mal eine Minute lang die Klappe halten, damit ich das hier zu Ende bringen kann?
Okidoki.
Gut! Das World Wide Web ist wirklich sehr...
Stefanie Köhm ist 27 und kommt von Wuppertal. Sie spielt zwei von den sechs grossen Handpuppen. Vom Stück ist sie begeistert.
Ja, Stoff zum Nachdenken auf jeden Fall auch so ein bisschen, aber es ist halt alles sehr, ja, sehr verspielt verpackt durch diese Puppen. Aber es wird einem halt so quasi erzählt, wie das Leben läuft als junger Erwachsener, wenn man so in die Welt geschmissen wird. Und das wird einem da so erklärt. Und mit viel Witz und viel Charme, aber... auch manchmal ganz direkt.
Eine direkte, unverblümte Sprache, die nicht für Kinderohren ist. Darum auch der Hinweis vom Theater, dass die dritte Musical erst ab 16 ist.
Das ist halt schon so. Ich meine, die Puppen haben Sex auf der Bühne, sie sind nackt. Es werden manchmal böse Worte in den Mund genommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es die Puppen sind, ist es nicht ganz so schlimm. Aber es, ja, es wird halt schon immer nicht als Kinderstück verkauft, weil das darf man halt nicht verwechseln. Nur weil es Puppen sind, ist es halt nicht gleich ein Kinderstück.
Auch der Wiener Manuel Steinsdörfer gehört zu den sieben Darstellern, die auf der Bühne singen, tanzen und eben mit diesen Handpuppen spielen. Es ist lang gegangen, bis sie es kapiert haben, wie man diesen 2 Kilo schweren, bunten Gestalten mit den plampigen Beinen Leben einhaucht. Es hat einen Muskelkater gegeben, aber genau das hat er gebraucht.
Der Reiz für mich an diesem Stück war eigentlich die Arbeit mit den Puppen. Weil das eigentlich ein ganz neuer Beruf ist, der zu unserem Beruf, den wir normalerweise ausüben, eben dazukommt. Und das war am Anfang schon eine große Herausforderung. Mittlerweile geht das, da hat man sich an diese Puppen gewöhnt. Und ja, es ist schwieriger, als es eigentlich aussieht.
Die Puppen spielen lassen, selber spielen, eine intensive Probezeit liegt hinter ihnen. Der Roman Ricklin und der Rest der Crew haben es ihnen aber einfach gemacht.
Sie sind sehr uneitel und das finde ich eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die man dadurch hat. Also man traut sich wirklich auch Sachen auszuprobieren, mal eigene Ideen vorzuschlagen. Das mögen auch nicht viele Regisseure. Und wenn sie es dann gut und lustig finden, dann baut man es dann auch meistens ein.
Die Bewegungen sitzen also, die treffen Sprüche auch. St. Gallen ist bereit für die Avenue Q und seine Bewohner.
Du gehst nach Haus in die Avenue Q. Du lebst in der Avenue Q, deine Freunde und du, du gehörst hier dazu. Und du lebst in der Avenue Q, du lebst in der Avenue Q, du lebst in der Avenue Q.
Die Premiere von Avenue Q ist am Samstag um 7:30 im Theater St. Gallen. Das war der Beitrag von Karin Kobler. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1. Wir schauen jetzt zuerst aufs Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht sinken die Temperaturen zu Chur auf etwa minus 5 Grad. Morgen hat es häufig Wolken, wobei es gerade am Morgen das erste Mal Richtung Engadin noch recht freundlich kann sein. Dann, etwa ab dem Mittag, tut es in ein paar Regionen immer wieder mal ein bisschen schneien. Viel gibt es allerdings nicht. Am ehesten noch eine bedeutende Menge gibt es im Prättigau und Schanfigg. Im Oberengadin und im Münstertal zeigt sich an der Tagtour immer wieder mal die Sonne. Die Temperaturen steigen am Nachmittag zu Chur auf etwa 3 Grad, zu Savoyen auf 2, zu Disentis auf 1 und zu Davos und St. Moritz auf 0 Grad. Am Freitag gibt es im Prättigau und im Schanfigg oberhalb von etwa 1000 Meter noch ein bisschen Schnee. Sonst gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Am meisten Sonne gibt es dabei in den Südtälern und im Oberengadin, am meisten Wolken in Nordbünden. Die Temperaturen liegen zu Chur am Nachmittag dann bei etwa 6 Grad.
Und das sind die Meldungen aus Graubünden. In der Kirchverbrennungsanlage Trimis sollen die Preise für die angeschlossenen Gemeinden gesenkt werden. Damit das möglich wird, wird man vorläufig auf eine geplante Sanierung der Anlage verzichten. Hintergrund dieser Preissenkung ist auch, dass Trimis ab 2013 zusätzlich der Abfall aus der Surselva verbrennt wird. Das geht heute noch auf Niederurnen und dort gelten tiefere Tarife als das Trimis. Kurtourismus überlegt sich, auf sein Touristeninformationsbüro am Bahnhof zu verzichten. Die Tourismusorganisation hat darum die Verträge auf den Oktober gekündigt. Kurtourismus muss sparen, weil die Stadt dieses Jahr 100'000 Franken weniger gibt. So viel vom Regionaljournal Graubünden. Wenn Sie noch mal etwas nachlesen möchten, die ganze Sendung oder auch Beiträge finden Sie auf dem Internet unter regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Hablützel. Einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.